Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Ist Luke Humphries auf dem Weg zur tschechischen Staatsbürgerschaft? Das muss man fast fragen, nachdem er jetzt zum dritten Mal in den letzten 4 Jahren die Czech Darts Open gewonnen hat, der Sieger von Prag, und sich ja vielleicht aus einer Zeit der kleinen Problemchen herausgespielt hat. Das wollen wir heute besprechen in einer vollen Folge von Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Und am Mikrofon begrüßt euch Moritz Kethner, heute an der Seite von Kevin Barth. Grüß dich, Kevin.
Ja, hallo, da haben wir einiges vor. Mal schauen, wo wir am Ende zeitlich landen.
Ja, vor allem jetzt 3 Ausgaben des Duos Marvin Vandenboom und Kevin Barth. Das war eigentlich der große Austausch geplant am Montag, aber wir mussten ein bisschen umdisponieren, hatten geplant, diese Woche 2 Folgen zu machen, denn es gab ja jetzt auch noch den Pro-Tour-Block von Hildesheim. Es gab am Wochenende noch die Development-Tour, also allein dreifache PDC-Dröhnung von 7 Tagen, und ja, dazu die Kategorie Dart aus aller Welt. Und diese Folge ist letztendlich auch die World Series of Darts Finals Vorschau, denn der Major-Herbst geht los. Ja, es ist kein Ranking-Major, ja, die World Series sind nicht beliebt, aber es ist immerhin ein Turnier, bei dem 32 Spieler an den Start gehen. Und was wir dann in dieser Folge auch noch durchziehen wollen, vorab noch einmal der Hinweis: unterstützt uns gerne, gibt uns 5 Sterne überall, wo das möglich ist, zum Beispiel bei Spotify, und gerne jetzt den Blick einmal in die Folgenbeschreibung werfen. Da haben wir 4, 5 Unterstützungsmöglichkeiten von Daten.de, von diesem Podcast für euch, unter anderem unseren Link zu Patreon. Also wir freuen uns da über jede Unterstützung sehr gerne. Und ja, vielleicht eine Sache vorweg, passt vielleicht auch in den Dart aus aller Welt-Blog, aber wollte es nicht vergessen, wir haben eine kleine traurige Nachricht zum Start. Jamie Harvey ist verstorben, der Schotte, der einer von 16 Spielern waren, die damals vielleicht von der BDO abgelöst haben zur PDC. Also ohne Jamie Harvey vielleicht nicht all das, was wir heute besprechen würden, aber ich glaube, das ist auch ein Spieler, der bei dir nicht im lebhaften Gedächtnis von das, den Spieler habe ich im TV gesehen ist, oder?
War das nicht der allererste Gegner von, und dann ist wieder der
Thomas Seiler, oder?
Eben, genau. Aha. Dann ist nämlich wieder der Kontext zu diesem Podcast hergestellt. Shorty Seiler hat bei seiner ersten WM 2005 Jamie Harvey mit 3-0 bezwungen. Ja, von daher, das sagt mir der Name vor allem, das ist richtig.
Ich behaupte auch mit einem Schnitt von 88 Punkten. Das können wir nochmal nachgucken. Aber ja, ja. Wollte es auf jeden Fall genannt haben, Brave Dart, Schotte, der irgendwie so einen ganz coolen Clip auch mal bekommen hat, wo er dann durch die englischen Wälder zog, als ja, in irgendeinem Sky Sports Clip der 90er Jahre. So fing das alles an, und mittlerweile, 30 Jahre später, sind wir im vollen Zirkus angekommen und blicken auf die Czech Darts Open vom Wochenende zurück. Die Top-Leute quasi komplett dabei. Schindler durch die Absage von Gary Anderson auch gerückt in die Position eines gesetzten Spielers und hat es dann auch zu tun bekommen mit dem späteren Sieger Luke Humphries. Ja, ich habe es eben eingangs schon gesagt, zum dritten Mal gewinnt der in Tschechien seinen 8. European Tour Titel, also mittlerweile die 4. meisten Titel überhaupt auf der European Tour. Leistungen von bis habe ich mir aufgeschrieben, aber zum Ende raus mehr Körner gehabt als zum Beispiel Finalgegner Josh Rock.
Ja, er bezwingt ihn mit 8-5. Er verpasst im ersten Leg Doppel, ist 1-3 hinten, macht unter anderem in 13 Darts, daraus aber dann das 4-3. Rock hat 153 danach gecheckt, aber halt 3 Möglichkeiten zum 6-6 nicht genutzt. Humphries löscht 98, nutzt hier seine 3. Siegchance, um am Ende das Turnier zu gewinnen. Ein sehr, sehr holpriger Auftakt am Samstagabend, wo er sich weiter müht gegen Dirk van Dijvenbode mit 6-4. Beide verpassen Doppel. Ich weiß gar nicht, wie viele Luke da am Ende war, 20 oder so, nicht getroffen hat. Zum Schluss reicht ein 25-Data, während Dirk Chancen zum 5-5 auslässt gegen Wessel Neimann, spielt da fast 104, liegt 3-5 hinten, dann hat der Gegner, der hatte 170 gecheckt, 12. hat er gespielt, aber halt Matchstarts nicht genutzt. Humphries spielt unter anderem einen 12. und dreht halt auch das Spiel. Und ja, James Wade wehrt sich viel zu wenig, kommt mit 1:7 unter die Räder. Humphries bestraft seine Nachlässigkeiten, spielt dreimal unter anderem 15 Darts, zum Schluss 14. Und dann gab es ja auch noch das Spiel gegen Martin Schindler, wo er dann am Schluss, sagen wir mal, die besseren, weiß ich nicht, die besseren Antworten hatte, das Ganze am Schluss halt entsprechend auch wieder mehr Körner hatte, wie du es vielleicht gerade gesagt hast, war jetzt kein Wochenende, an dem er immer geglänzt hat. Er hatte durchaus Herausforderungen, die ganz großen Kaliber, die dann in dem Moment auch besonders gut gespielt haben, die haben andere vielleicht aus dem Weg geräumt. Also es hat jemand anders für ihn, Luke Littler zum Beispiel, aus dem Weg geräumt. Ein ja, starker aufzeigender Kian van Veen ist vorher ausgeschieden. Ein Josh Rock hatte im Finale nicht mehr ganz die spielerische Klasse. Also es lief vielleicht auch vieles für Humphries. Ja, der aber diesen Titel auch erstmal gewinnen muss, natürlich.
Es ist aber vielleicht das auch, was Humphries gebraucht hat, weil es ist ja jetzt genau das, was du sagst. Es war ein ziemlich gruseliger Auftakt gegen Van Duijvenbode und auch sonst zwei, drei Spiele, in denen jetzt gar nicht das allerhöchste Niveau da war. Und trotzdem holt er halt seinen achten Titel. Trotzdem schafft es ein Spieler wie Humphries, so einen Titel zu gewinnen. Dass ihm das vielleicht jetzt auch für die kommenden Wochen, ich weiß gar nicht, liest du da viel raus aus diesem Wochenende, weil eben entweder könnte man ja sagen, die Leistung gar nicht so gut war. Das macht jetzt nicht so viel Hoffnung. Andererseits, er gewinnt einen Titel, obwohl die Leistung nicht gut war.
Ja, also prinzipiell, es war ja auch ein gut besetztes Turnier, das so durchzuziehen, am Ende derjenige zu sein, der dann Last Man Standing ist, das ist, glaube ich, schon respektabel. Auch in einer Zeit, wo man sagen würde, vielleicht auch er sagen würde, es ist nicht seine beste Zeit, kam das vielleicht zur richtigen Zeit. Und andererseits haben wir jetzt. Hat er jetzt auf der Pro Tour in den Tagen danach nicht unbedingt die großen Zeichen gesetzt? Also bisschen schwer einzuschätzen, aber es war, glaube ich, schon ein Statement an die Konkurrenz. Ich bin schon auch noch da. Und wenn ihr vielleicht nicht 100% spielt, dann kommt euch das gegen mich teuer zu stehen.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein gutes Wort zu Humphries, dass man sagt, so, wer nicht da ist, der kriegt dann halt dieses 98er-Finish nochmal im 12. Leg des Finals. Man auch sagt, an einem langen Tag ist halt Rock der die drei Fehler macht und Humphries der es checkt. Dennoch bin ich auch, glaube ich, etwas verhalten noch. Ja, so lange ist jetzt auch die Niederlage beim World Matchplay gegen Van Veen nicht her, wo ja auch die Leistung nicht so ganz da war. Gefühlt nehme ich mir vom Finalgegner Josh Rock an diesem Wochenende ein bisschen mehr mit. Spielt zum Beispiel gegen Jermaine Vatimena ein Average von 110 Punkten, bügelt den 6 zu 1
Ja.
weg, obwohl Vatimena selbst über 106 spielt. Auch nur 103 gegen Michael van Gerven war dabei, wobei man da sagen muss, da ja, ist das Ergebnis mit 6 zu 4 fast, ja. Hätte er fast diese gute Leistung verspielt. Und das ist so auch die Frage bei Josh Rock. Wir haben Momente wie das Bull-Single-1-Bull-Finish gegen William O'Connor. Also das war, ja, zeigt, glaube ich, die spielerische Leichtigkeit. Aber so Spiele gegen Van Gerven oder das Finale zeigen auch, wenn dann eben mal drei auf Doppel wieder nicht da sind, dann ist Rock auch schlagbar.
Das ist richtig. Andererseits ist es zum wiederholten Mal jetzt ein Sieg gegen Van Gerven, der sich da auch Gedanken machen wird. Und das gibt Rock, glaube ich, auch ein gutes Gefühl. Bull 1 Bull wäre etwas, wo wir uns bei Littler jetzt schon wieder in Diskussionen wälzen würden. Aber bei Rock ist das kein Thema. Möchte ich auch mal einmal
Vor allem O'Connor stand ja auch auf
anstellen.
einem Finish. Also klar, der erste Dart auf Bull, du kannst dir überlegen, Doppel-Doppel danach zu spielen. Jelle Klaassen hat seinen WM-Titel mit einem 101er Checkout gewonnen, was er auf Bull gestartet hat. Also legitimer Weg und wenn der Dart gut
Ja,
liegt, aber eins für Bull ist halt
es,
schon also wild.
ich
Aber
will
nimmt man
damit
ihm als
nur
spielerische
sagen,
Leichtigkeit ab, ne?
ja,
Und bei
natürlich.
Littler
Also,
arrogant. Das
ja,
ist.
genau. Ja, und ansonsten eigentlich, ja, gegen Van Gerven kann es besser gehen, aber auch da hat er dann am Schluss das Timing für sich und spielt ja dann 112er Finish und beendet ihn mit einem Elfdarter zum Beispiel. Ja, Van Veen verpasst gegen ihn auch in der Anfangsphase. Nee, Moment. 15 und 13 waren das gegen Van Gerven. Nicht, da habe ich mich um ein Spiel verklickt, aber auch das musst du ja dann so erstmal entsprechend spielen. Van Veen verpasst gegen ihn auch Möglichkeiten. Da wäre vielleicht auch was möglich gewesen, aber da kommt dann Rock halt unter anderem auch mit einer 156 um die Ecke, die er da löscht. Also er bestätigt, finde ich schon, den Trend, den man dieses Jahr sieht, dass er mittlerweile zu den Besten gehört, dass er immer öfter im Finale steht, dass es nach dem Halbfinale beim World Matchplay gegen Littler, was er verliert, jetzt kein Loch gibt, sondern dass es halt einfach weiter nach vorne geht. Eine Richtung für ihn momentan.
Ja, ich finde auch, dass die Power hat. Also Josh Rock verliert Spiele in meinen Augen ausschließlich auf Doppeln. Also es gibt, finde ich, bei, wenn ich auch an deutsche Spiele in der Vergangenheit denke, dann passiert es nicht auch mal, dass sie die letzten ein, zwei Legs vielleicht auch mal vier Aufnahmen ohne Triple in ein Leg starten. Und bei Josh Rock habe ich irgendwie das Gefühl, wenn man seine Niederlagen sieht, dann weiß man, ja, okay, der hat in irgendeinem Moment mal wieder eine ganze Aufnahme auf Doppel verschossen. Aber diese Power im Scoring ist wirklich das, was ihn extrem auszeichnet und stark macht und ihn vielleicht aktuell dann auch noch vor Spielern wie Gian Van Veen hält. Du hast ihn eben angesprochen, war im Halbfinale, der einer der besten Spieler auf Doppel aber auf der Tour ist. Und das hat er vor allem im
Ja.
Viertelfinale bewiesen, als er gegen Gervin Price ja 5 mal 15 Darts spielt. Also immer
Ja,
schön im
ja.
letzten Dart in der Hand. Gervin Price spielt einen höheren Average, 104 Punkte, verliert 0 zu 6. Also das war für mich auch eine der Stories des Wochenendes. Gian Van Veen auch ein Spieler, der, ja, bei dem man sich fragen muss, wo ist denn der European Tour Titel? Also zwei Finals hat er schon.
Ja.
Eigentlich fehlt nur noch dieser Titel.
Ja, auch es wird immer besser mit der Konstanz und dass man auch dran glaubt, dass da im TV mal was kommt. Und er schlägt Littler. Ja, bringt ihm die
Zum
erste
dritten Mal in Serie.
Niederlage. Bitte?
Zum dritten Mal in Serie, vor allem im direkten
Ja,
Duell.
bringt ihm die erste Bühnenniederlage nach 2 Monaten bei. 101er Average, 6 zu 4. Kriegt das frühe Break, kassiert das frühe Break, antwortet aber mit einem 12-Darter, checkt 113, breakt in 15 zum 5 zu 4. Littler kann 3 zum Ausgleich nicht nutzen, also war vielleicht auch nicht das beste Spiel von Littler, aber Van Veen bestraft ihn letztlich, ja, und auch schon der Auftakt gegen Kölvenhofen mit 103, Sieg gegen Noppert mit 101, wo man halt auch denkt, okay, das wäre vielleicht vor einem Jahr noch ein größerer Stolperstein für ihn letztlich gewesen. Das Spiel gegen Price, natürlich, absolutes Highlight, das so gegen einen so formstarken Spieler aktuell dann so zu ziehen. Also Van Veen ist der Nächste, der Lust auf mehr macht und bei dem ich festgestellt habe, dass er bei den World Series Finals gar nicht dabei ist.
Punkt. Gervin Price nach Handverletzungen ja wieder dabei. Also den besprechen wir sicher gleich bei den Players Championships genauer, aber der hat sich auf jeden Fall eindrucksvoll zurückgemeldet. War übrigens der zweithöchste Average eines Spielers bei der PDC, der einen Whitewash kassiert hat. Und wenn man jetzt den World Cup of Darts mal außer Acht nimmt, wo Price, glaube ich, auch vor ja, 2, 3 Jahren mal 0 zu 4 kassiert hat, liegt sein letzter Whitewash bei der PDC auch schon 8 Jahre zurück. US Darts Masters Finale gegen Michael van Gerven. Also 2017 eine
Ja.
Phase, wo, glaube ich, Price auch das erste Mal bei der World Series dabei war. Also das war ja gerade die Phase, wo Price überhaupt erst aufgekommen ist, noch vor seinen ersten Major-Titeln. Also
Ja. Ich meine, er
das
hat dann
dann.
wieder auch einen Prestigesieg geholt gegen Johnny Clayton am Sonntagnachmittag, wo er 3-4 hinten ist, macht es sich mit verpassten Doppeln selber schwer, spielt dann aber 12-14-12. Das ist halt auch wieder Price, wie er leibt und lebt in aktuell. Und ich finde, dann muss man an der Stelle aber schon auch nochmal über James Wade sprechen,
Danke.
der einfach gerade auch seinen, weiß ich nicht, wievielten Frühling erlebt und einfach das richtig, richtig gut macht, das Timing natürlich auch immer hat, spielt aber auch zum Auftakt 107 gegen Espinel, 11, 14, 13 Darts. Dann hat er gegen Ross Smith bei 4 zu 4 101, also ein 101er Finish, lässt einen 11 Darter folgen. Das sind halt auch so Geschichten, die einem dann einfach auffallen bei Wade.
Und Ross Smith stand, glaube ich, im Spiel auch beide Male bereit, also irgendwie auf 20 Rest, auf 52 Rest. Also James Wade hat genau das wieder gebraucht und gezeigt. Das am Samstagabend war auch ein persönlicher Rekord auf der European Tour. Vor allem, weil James Wade in den vergangenen Jahren auch ein Spieler war, der auf der European Tour gar nicht so stattgefunden hat oder auch, ich glaube, in der
Ja.
Vergangenheit auch einer war, der nicht zu jedem European Tour Event unbedingt gefahren ist. Und jetzt ist das in diesem Jahr sein viertes Halbfinale, das dritte in Serie, steht jetzt bei 20 Halbfinals insgesamt auf der European Tour. Also das ist eine Statistik für sich. Und ich habe noch was anderes mitgebracht, aber ohne jetzt da auf die Bremse treten zu wollen. Aber es gibt eine wirklich wahnsinnige Statistik darüber, was James Wade in den letzten 6 Jahren für ein Average über das Jahr gesehen
Ich hab's
hat.
auch
Also
gesehen.
das muss man echt, das muss man vorlesen. Also ab 2019 geht diese Auflistung los und es ist immer, ich glaube, es ist nicht ganz exakt der Average, sondern quasi so ein einfach nur einfacher Durchschnitt aus allen Spielen, die er gemacht hat. Also nicht pro Dart und so weiter, sondern einfach nur, ich habe heute 90, morgen 100 gespielt, dann ist es im Schnitt 95. Und da kommen Werte wie 94,56, 94,66, 94,77, 94,61, 94,62, 94,64, 94,65. Der hat eine Abweichung in seinem Jahresaverage von 0,2 Punkten über 6 Jahre. Das ist, und das Lustige, was ich dabei denke, ist, wir sagen ja alle, der beste James Wade aller Zeiten. Das Lustige ist ja, der beste James Wade aller Zeiten spielt genauso wie er die letzten 6 Jahre spielt. Natürlich muss man sagen, wenn man ans World Matchplay denkt, das war nochmal ganz anderes Niveau, auch im Scoring. Also im TV so konstant auf so einem hohen Niveau, das muss man nochmal abheben. Aber spricht auch dafür, ja, wenn es läuft, dann läuft's und wenn nicht, dann nicht. Also andere Spieler, die James Wade anders wahrnehmen, vielleicht auch jetzt Chancen nicht nutzen. Aber James Wade, der auch aktuell aus diesem Schnitt wieder mehr rausholt, das ist ja. Ich weiß auch gar
Ich
nicht, was
würde
man da noch
mich,
weiter analysieren kann.
ja gut, ich würde mir da vielleicht dann im Zweifel auch nochmal angucken, okay, wann hat dieser Trend in diesem Jahr angefangen? Ich würde jetzt nicht nach meinem Gedächtnis nicht sagen, dass er das ganze Jahr schon anhält. Also vielleicht kann man das am Ende des Jahres nochmal besser sehen oder wenn man sich nur die zweite Jahreshälfte anguckt, habe ich jetzt nicht gemacht, habe diese Zahlen, die du genannt hast, aber auch gelesen. Ansonsten würde ich nochmal vielleicht auch Jermaine Vatimena erwähnen wollen, der ins Viertelfinale gekommen ist, Doby geschlagen hat, übers Finishing definitiv gekommen ist, 71, 120, 101, 64. Gegen Searle hat er ein bisschen Glück, dass der Gegner drei Möglichkeiten zum 4 zu 2 nicht nutzt und dann löscht er aber 91, 86, 104. Also das waren schon auch starke Momente von ihm jetzt, wo man zuletzt vielleicht ein bisschen gedacht hat, ja, es schwankt wieder so ein bisschen mehr bei ihm, aber da ging es definitiv wieder in die richtige Richtung.
Ja, Vatimena ja auch Titel auf der Pro Tour geholt im Sommer und deswegen so ein bisschen die European Tour, was noch vielleicht als Mosaiksteinchen fehlt, muss ja auch dann Richtung European Championship gucken, dass das was wird. Rob Cross zum Beispiel, der hat auch noch einiges zu tun, stand hier zumindest immerhin mal wieder in einem Achtelfinale, war dann gegen Wessel Naiman unterlegen, der hier im Viertelfinale
Tja.
seine Matchstarts hat gegen Luke Humphries. Leider skurril, ab dem 3 zu 5 fällt das Bild in der Halle aus und gibt eine etwas skurrile Stimmung mit. Auch bei seinem Matchstart hatte man den Eindruck, dass dann doch wieder zwei gezielte Pfiffe drin waren. Sag gern was zu Naiman, wobei man jetzt, bevor ich hier die Pfiffe zu weit thematisiere, auch sagen muss, das tschechische Publikum hat die Herzen der Darts-Fans weltweit erobert, weil man gesagt hat, so fair und vor allem so laut war es vielleicht auf der European Tour in diesem Jahr noch nirgends anders.
Ja, wahrscheinlich teilen die sich da die Front mit dem belgischen Publikum und es ist ja auch ein Statement, wenn man sieht, wie die Absagen in den letzten Monaten waren. Natürlich kommt da auch immer die Premier League dazu, aber wenn man dann halt auch sieht, dass eigentlich fast alle in Prag dabei sind, dann zeigt das vielleicht auch, was für einen Ruf das Publikum vielleicht davor schon so ein bisschen hatte und dass sie das auch nochmal rausgerissen haben an diesem Wochenende. Und sie sind ja dann auch mit entsprechenden Leistungen verwöhnt worden, unter anderem auch von Wessel Naiman, der ein starkes Spiel gegen Damon Hatter gewinnt, wo kein Leg mehr als 15 Darts ist. Hatter holt ein 1 zu 4 auf, aber Naiman holt das zum Schluss mit einem 14 Darter. 101er Average gegen Cross, holt 5 Legs nacheinander, checkt 146 und 121. Auch bei ihm wird das alles selbstverständlicher, diese totalen Ausreißer, wo man sagt, ach, da hat er wieder viel zu wenig aus seinem Potenzial gemacht, da sind wieder viel zu viele Doppel verpasst worden. Das ist so nicht mehr unbedingt da. Da hat sich, glaube ich, jemand jetzt auch noch mal ein bisschen, ist noch mal reifer, noch mal erwachsener geworden und bin sehr gespannt, wie wir das im Major-Herbst dann, wie sich das da am Ende in den Ergebnissen niederschlagen wird.
Schauen wir uns vielleicht ja sogar mit dem Blick auf die World Series Finals am Ende schon genauer an. Fiel mir eben, als du über James Wade redet, wollte ich nur kurz unterbringen, fiel mir das noch ein zum Stichwort Trends und wann hat das angefangen? Sein Walk-on gegen Stephen Bunting, handgestoppte 134 Sekunden. Also auch das ein Trend, den wir hier natürlich beobachten werden. Und es gab ein cooles Foto mit einem Look-alike, also ein Tscheche, der Outfit, Gesicht, alles von James Wade in sich vereinte und sein Foto mit dem Maestro dann auch bekommen hat. Also das eine Randgeschichte noch aus den Prager
Ja,
Fanmeilen.
und ansonsten denkt man sich halt so, ja, Bunting Viertelfinale ist halt irgendwie auch nichts mehr Besonderes, so nach dem
Normal,
Motto.
ja.
Was hatte ich mir zu dem was aufgeschrieben? Ich weiß es gerade gar
So
nicht.
normal ist das denn eigentlich.
Na, immer gegen Wright war natürlich dann das Spiel, wo er Matchstarts gegen sich hatte und das 3 zu 5 dreht. Auf der anderen Seite, so wie ich es gerade gesagt habe, ja, eine gewisse Konstanz ist bei Bunting definitiv da. Aber dann halt auch selten außerhalb vom Floor dann mal dieser große Run. Also habe ich jetzt, müsste ich jetzt mal nachdenken, wann ich das auf der European Tour zuletzt erlebt habe. Also dieses, man macht sich Notizen und Bunting schwimmt irgendwie immer so mit und ist dann halt meistens im Viertelfinale dabei. Das ist mir, kommt mir irgendwie bekannt vor.
Peter Wright ist ein Name, den ich gleich noch unterbringe, weil ich jetzt, glaube ich, einen Block zu den Deutschen hier reinsetze.
Ja.
Hast eben Martin Schindler schon genannt gegen Luke Humphries. Ja, ist wie gesagt in die Setzlistenposition aufgerückt, dadurch am Samstag gegen Madas Rasma schon gefordert gewesen. Gewinnt dort 6 zu 3, bevor es dann im Achtelfinale mit 3 zu 6 gegen Humphries rausgeht. Ja, vom Niveau sicherlich auch nicht oberstes Regal, aber ich nehme beim 6 zu 3 gegen Rasma auch schon Positives mit, dass er bei einem Schnitt von nur in Anführungsstrichen 93 Punkten dann eben Finishes wie 110, 112 und 108 findet. Rasma lässt ihm zwar die
Ja.
Krümel auch liegen, aber Martin findet diese Momente dann auch.
Ja, Osmar hat einen Dart auf Bull zum 3-0, nutzt den nicht. Und danach kämpft sich Martin stark zurück. Das finde ich, bleibt für mich auch hängen. Ja, und gegen Humphries fängt er eigentlich gut an. 146 zugemacht, 3 zu 2 geführt, aber dann spielt der Gegner 12 und 13 und Martin kann so kleine Gelegenheiten, die er danach bekommt, halt nicht nutzen. Und das ist dann halt der Unterschied in so einem Spiel. Und es ist ein solides Wochenende. Es ist schön, dass er das immer wieder abrufen kann. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, okay, wir wissen, dass er das, dass er auch besser spielen kann. Und wenn man in die Top 16 will und sich da etablieren will, dann muss man das vielleicht auch ein bisschen öfter in dieser Art und Weise zeigen. Aber für den Moment haben wir einen Deutschen in den Top 20, der von den Leistungen her das auch immer wieder bestätigt und das jetzt gerade nicht die großen Ausreißer nach oben hat, aber schon relativ konstant unterwegs ist.
Auch das Top 16 so der ja Brecher für ihn in dieser Saison leider ist. Also im Achtelfinale der European Tour hat er jetzt häufig gestanden, aber 7-mal war da auch Endstation. Also 11 Events, ging ein paar Mal in die Finalsession. Es war wieder ein Titel dabei und 7-mal das Achtelfinale. Das kann man jetzt sowohl positiv als auch negativ deuten. Also es gab auch Zeiten, wo sich Deutsche als gesetzte Spieler auf der European Tour durchaus schwer getan haben. Also dass er eigentlich immer seine Auftakthürde nimmt. Eine einzige Erstrundenniederlage habe ich gefunden. Das spricht dann schon für ihn, aber ich glaube, dieses, ich scheide im Achtelfinale dann gegen einen Luke Humphries oder gegen andere Spieler aus, beschreibt vielleicht auch perfekt, wo Schindler aktuell steht, dass wir da ein realistisches Bild aktuell bekommen, weil es ist halt besser als alles, was da von unten nachkommt. Es ist aber eben noch nicht ganz das, wo die Humphries, Littlers und ja, vielleicht andere Spieler aus der zweiten Reihe auch unterwegs sind. Wenn man allein Luke Humphries nimmt, hatte ich mir auch nochmal notiert, 28 Siege bei 33 Spielen in Achtelfinals. Also eine wirkliche Maschine an diesem European Tour Sonntag. Weiterer deutscher Spieler, der sehr, sehr schönes Ergebnis zu verzeichnen hatte, ist Nico Springer. Denn, ja, muss man sagen, also ich lege mich fest, die European Championship, die sollte fix sein mit einem 6:5 gegen Joe Cullen, für den das ja maximal bitter ist. Der verpasst 4 Matchstarts. Und Springer nimmt 90 Punkte in 2 Darts raus. Also Cullen, der steht aktuell hinter einem EM-Platz. Ja, und Springer nimmt das mit, scheidet zwar am Samstag dann gegen einen starken Gervin Price aus. Aber auch da ja, zeigt sich auch, wenn es läuft, dann ist das Glück auch in solchen Spielen auf deiner Seite.
3:5 Rückstand aufgeholt, 144 zugemacht, 140, 108. Die 90 hast du angesprochen. Es läuft nach wie vor, das werden wir nachher nochmal ein bisschen bei der Pro Tour sehen, nicht alles für Nico, aber es ist immer noch sein Debütjahr und er macht das gut und trotz den Dingen, die dann vielleicht auch mal nicht ganz so optimal sind. Und Price, ja, er macht das ordentlich, aber der Gegner ist halt einfach nochmal besser und einfach nochmal das angesprochene Regal höher.
Ja. Und sieht auch ein 101er Average nach weniger aus, weil Price nimmt da 136 raus, 110, 111, also auch so Finishes im letzten Dart, wo ja Nico an ein oder zwei Stellen auch nicht ganz weit weg war, aber ja, einfach der Iceman, der bessere Mann. Haben mir auch notiert, dass Nico Springer sich damit jetzt auch schon in seinem ersten Jahr an Florian Hempel in der Order of Merit so langsam vorbeischiebt, zumindest für die Zeit nach der WM. Also das will ich auch noch mal im Gedächtnis haben, bevor wir vielleicht gleich einen kurzen Blick auf die Major Races nach den Players Championships haben. Wenn Hempel die WM erreichen sollte, dann könnte ja auch Springer vielleicht noch mal das Zünglein an der Waage werden, weil der dann in seinem ersten Jahr schon in die Top 64 einzieht. Und damit einen Platz wie den von Hempel streitig macht. Ja, aber wenn wir dann vielleicht mit Hempel bei den Namen sind, wo man vielleicht aktuell nicht diese Glückseligkeit empfindet, dann ist das vor allem der Fall in den letzten Wochen bei Ricardo Pietrzko. In der letzten Folge, die du mit Marvin, glaube ich, aufgenommen hattest, fiel auch nochmal der Name Nando Major. Man erinnert sich vor 2 Jahren an Ungarn, wo Ricardo Pietrzko mit einer Erstrundenniederlage den World Grand Prix, ja, final verpasst hat, und jetzt ist dieser Name Benjamin Pratnehmer. Da stehen jetzt 5 Erstrundenniederlagen bei Players Championships in Serie bis zu diesem Wochenende und dann jetzt auch in dem Fall das 2. Mal European Tour. Das ist maximal bitter, weil letzte Woche Matchstarts gegen Ryan Joyce verpasst, dann wäre er direkt im Achtelfinale gewesen. Pratnehmer trifft am Samstag auf einen Peter Wright, der 83 spielt. Also das waren jetzt 7 Turniere in Serie und gerade die beiden European Tour Events maximal bitter.
Ja, er kommt nach einem Rückstand hier auch eigentlich besser rein, führt 3-2, verpasst 2-mal das Bullseye, dann gleich dazu ein 4-4 aus. Bittere Breakchancen, die er nicht nutzen kann. Pratnehmer spielt einen Elfdarter zum Match, auch das gehört dazu. Pratnehmer hat an beiden Tagen, finde ich, nicht unbedingt das gespielt, was er spielen kann, was man dann auch gesehen hat, als er am Sonntag in Österreich dann noch war. Auch spannend, dass er dann danach noch 3 Stunden da runterfährt von Prag nach Niederösterreich. Gab dann auch Spieler, die sich am Wochenende mehr damit beschäftigt haben, mehr mit ihrem, mehr mit Benjamin Pratnehmer, ob der jetzt kommt, ob der dann gesetzt ist, wenn er nicht kommt, wie das dann ist, statt auf ihr eigenes Spiel zu gucken, was ich extrem lustig finde bei gewissen Spielern, wenn man weiß, wie lange sie schon im Geschäft sind, wie erfahren sie schon sind. Aber wenn dann am Samstagnachmittag darüber diskutiert wird, der Pratnehmer, der kommt doch eh nicht aus Prag jetzt noch. Doch, er ist gekommen. Hat aber, finde ich, in beiden Spielen nicht das abgerufen, was er eigentlich spielen kann, aber war dann halt in diesem Moment, einen Moment hat man es dann doch gesehen gegen Ricardo, dieser Elfdater. Dennoch gab es viele, viele Momente in diesem Spiel davor, wo Ricardo das Spiel auf seine Seite ziehen kann. Es war kein sonderlich guter Auftritt von ihm und gerade dreht sich diese Spirale in eine Richtung und das ist die falsche.
Pratnehmer auch die Faustschläge am Ende, also muss man auch sagen, sein erster European Tour Sieg überhaupt, hat er lang genug drauf gewartet, Slowenien dann auch erstmals mit einem Sieg auf die Karte gebracht, aber es fällt mir auch aktuell echt schwer, bei Ricardo positive
Ja.
Tendenzen abzulesen, also auch die Art und Weise, wie er dann nach einem Doppel so drauf zeigt, so, ah, geht doch, wo man dann merkt, der versucht jetzt gerade auch ja, so eine gewisse Lockerheit zu erhalten, indem er sagt, oh, jetzt komm, mach doch jetzt mal, aber das ist für
Ich
mich nicht mehr
hatte
viel, wie es, sag ich mal, im Sommer, so World Cup of Darts, das sah mir alles anders aus. Und jetzt, ja, erster Dart ist ein riesiges Problem, kann es selten korrigieren. Es sind immer noch hier und da Checkout-Momente dabei, wo ich dann
Ja.
ganz begeistert bin. Das ist so das Einzige, was vielleicht als Lichtblick hängen bleibt, aber so ganze Körpersprache und so weiter. Fremdelmomente wieder damit.
Ja, das Gespräch, was wir da vor dem World Matchplay hatten, wo er gesagt hat, es macht ihm gerade wieder so viel Spaß wie monatelang nicht. Da ist gar nicht mehr, glaube ich, so viel von übrig. Er spielt, glaube ich, immer noch lokal einiges auch, irgendwie Liga teilweise. Andererseits kann ich mich daran erinnern, dass wir letztes Jahr durchaus im Herbst auch so eine Phase hatten und dann kommt plötzlich die European Championship, wo ihn ein gutes erstes Spiel trägt, wo ihn das Publikum trägt und wo er dann im Viertelfinale unglücklich an Noppert gescheitert ist, glaube ich.
9-7
Also
vorne gewesen, ne?
richtig, das sind so Momente gewesen. Also solche Sachen, so eine European Championship mit entsprechendem Publikum, mit all dem kann für ihn schon, glaube ich, also da kann es auch aus dem Nichts plötzlich wieder in eine andere Richtung gehen. Aber wenn es dann mal nicht läuft, ist Ricardo, glaube ich, auch dann nicht derjenige, der dann die entsprechenden Mittel schnell parat hat. Hat ja auch in der Vergangenheit schon gesagt, ja, Floor funktioniert einfach nicht. Das ist dann für mich halt auch eine schwierige Herangehensweise.
Ja, ich finde auch so, oder Matchplay gegen Doby ist mir das auch sehr aufgefallen, dass man sagt, das ist ein ganzes Spiel, wo auch, ja, es nicht geschafft hat, so diese einzelnen Sessions vielleicht abzuschließen und zu sagen, so, jetzt beginnt das Spiel neu, alles gut, sondern es ist so eine Spirale, die sich auch durch so ein Match zieht und auch gegen Pratnehmer hat man gemerkt, das ist ein Kampf gewesen, überhaupt da kontrolliert auf der Bühne zu spielen. Und das, ja, finde ich, wie gesagt, da vor 3, 4 Monaten auch mit den dazugehörigen Aussagen besser aus und mache aber auch mir keine Gedanken oder sage auch, Ricardo ist ein Typ, der, ja, der kann halt heute oder morgen wieder Lust finden und dann spielt er halt wieder entspannt, ist ein Vielspieler, dann funktioniert das auch. Ich bin gespannt, aber wie gesagt, World Grand Prix Rennen, kommen wir gleich noch zu, ist, ja, wird immer düsterer. Abschließende Geschichten gleich noch aus Tschechien, sonst, ja, Luke Littler, über den sprechen wir regelmäßigst, wollte das nur einmal erwähnen. Auch gab es wohl eine unschöne Szene im Hotel von einem Fan irgendwie angegangen. Also ja, soll auch nicht unerwähnt bleiben bei allem, ob man jetzt manchmal sagt, hier, der geht einen arroganten Weg oder so, ist das nicht okay. Also scheint sich da wohl irgendwie von einem Fan, ja, angepackt worden zu sein. He grabbed me, hat er, glaube ich, geschrieben. Und was dann Leute für ein Foto alles tun, aber ja, das muss auch nicht der Preis der
Nein,
Aufmerksamkeit
nein.
sein. Das definitiv nicht. Und ja,
Van
sonst, genau,
Gervens
den lasse ich
112,73.
noch als nächsten Riesenspiel am Samstagabend, aber der Absturz
Lustig
am
war,
Sonntag fast bezeichnender, oder?
ja, lustig war in dem Zusammenhang, war ja am Wochenende beruflich unterwegs und habe da genug Dart geguckt und habe dann immer wieder von dem geschätzten Schweizer Kollegen Roman Löffel, der als Caller da unterwegs ist und einen tollen Job gemacht hat, ein paar Facts um die Ohren gehauen bekommen. Oha, Van Gerven hat 112,73 gespielt und meine Entgegnung war, ja, und wer sagt uns, dass er morgen nicht wieder unter 95 unterwegs ist? Und es ist halt, manchmal sagt man so Dinge und denkt im Nachhinein, oh ja, das hat ja sogar gestimmt.
Ja, das ja, ist eine Frage, wo wir gleich mit Blick auf die TV-Turniere herausfinden müssen, was wir Van Gerven da zutrauen. Stories vom Freitag, einmal kurz als Schlaglichter, Karel Sedláček, der erstmals in Tschechien kein Spiel gewinnen kann. Chancen waren da gegen Ryan Joyce, aber dann zieht es Joyce am Ende mit wichtigen Finishes. William O'Connor hat einen ganz, ganz wichtigen Sieg gegen Luke Woodhouse gezogen, was das Rennen um den World Grand Prix angeht. Richard Veenstra checkt fast 160 zum Match gegen Wessel Naimann, nachdem der Matchstarts verpasst. Also da hätte auch der Run von Naimann schon zu Ende sein können. Ich hatte einen Rataisky, der Raymond van Barneveld wegbügelt, der wieder einmal enttäuscht. Mike de Decker mit einem 101er Schnitt. Auch Kevin Dootz mit einem starken Schlussspurt gegen Daryl Gurney aufgefallen. Das waren so ein paar Schlaglichter. Auch sechsmal ein dreistelliger Schnitt an einem Freitag. Das ist geteilter Rekord für die European Tour. Also auch da wurde das tschechische Publikum belohnt. Und bei den Host Nation Qualifiern, ja, hat es halt keinen Sieg gegeben, wenn auch Lukas Unger mit High Finishes gegen Matas Rasma geglänzt hat. Also das immerhin. Und Adam Gavlas, der, das ist die Überleitung gleich zur Development Tour vielleicht, ja, den Host Nation Qualifier nicht gespielt hat, weil er die Development Tour vorgezogen hat, auch da dann dreimal das Achtelfinale immerhin erreicht. Also vielleicht der erfolgreichste Tscheche an diesem Wochenende. Gibt noch eine tschechische Titelträgerin, die dann, glaube ich, bei dir zum Tragen kommt. Aber das sind noch Schlaglichter vom Freitag, wenn du noch Ergänzung hast.
Oh nee, alles gut. Ich bin fein.
Dann ist das doch der Übergang für das, was parallel da lief, Development Tour. Ja, in Wigan muss man auch
Tja.
sagen, deswegen vielleicht für die für einen deutschen Tourcard-Holder wie Dominik Grülich schwierig, weil es wurde halt am 7.9. noch in Wigan gespielt und 2 Tage später dann wieder in Hildesheim. Also das bedeutet auch einiges an Reisen. Dennoch waren einige Deutsche dabei, auch Leon Weber am Start. Aber ja, ich gebe so ein gewisses Gesamtbild des Wochenendes mal vorweg, weil es war aus deutscher Sicht wirklich nicht das Zuckerschlecken an diesem Wochenende. Die Titel wurden verteilt an Charlie Manby, an Jamai van den Herik, Premierentitel für Tyler Thorpe. Wir haben Cam Crabtree, der wieder mal zugeschlagen hat, und auch Julian van der Velde. Ja, das sind alles Namen, bis auf Tyler Thorpe, mit denen man da auf jeden Fall gerechnet hat. Auch in den Finals standen irgendwie stets Tourcard-Holder, hier ein Victor Tingström, da dann ein Owen Bates. Also Cam Crabtree
Białecki,
standen
glaube
im
ich
beiden
auch.
Finale. Białecki, genau, der gegen Cam Crabtree dann verloren hat. Also ja, pick dir gerne was raus, weil ich will es jetzt auch nicht in dieser langen Folge
Na,
Turnier für Turnier ausdröseln.
ich würde es einmal kurz versuchen zusammenzufassen. Wir hatten noch die Geschichte, dass Thorpe davor nie mehr als die letzten 32 erreicht hat. Bo Greaves war wieder mal mit dabei, stand zweimal im Halbfinale. Im Turnier 16 Jarrett Becker und Lukas Dahlmann unter den letzten 32 aus deutscher Sicht. Turnier 17 Liam Mendel-Lawrence im Viertelfinale vergibt einen Matchstart gegen Van den Herik. Letzte 32 für Jarrett Becker und Jannis Barkhausen. Im Turnier 18 hatten wir Noah Röschlein im Achtelfinale, letzte 32 für Niklas Wierling und Lukas Fraulopp. Turnier 19, Becker wieder im Achtelfinale, Leon Weber dann mal unter den letzten 32, für den ging ansonsten sehr wenig an diesem Wochenende. Turnier 20, nochmal Noah Röschlein, Louis Kirschenlohr und Jarrett Becker, auch unter den letzten 32. Becker hat Bo Greaves in dem starken Spiel geschlagen. Insgesamt bei der Dichte auch an deutschen Spielern an diesem Wochenende vielleicht ein bisschen wenig. Gerade Barkhausen, der eigentlich eine starke Position in der Rangliste hatte, konnte daraus nicht wirklich was machen an diesem Wochenende. In der Breite ist das auf der Development Tour jetzt aus deutscher Sicht, da sind immer wieder Ergebnisse mit dabei, aber die ganz großen Runs dann vielleicht im Moment nicht.
Ja, Dominik Rühlich bleibt bester Deutscher an Rang 10 in der Rangliste, obwohl er halt an dem Wochenende gar nicht dabei war. Auch bei Barkhausen haben wir so ein bisschen geunkt. Ja, lass den noch ein Turnier mal gewinnen, dann geht's für den auch in Richtung WM- und Tourkartenränge oder sowas. Tourkarte nicht, aber WM-Ränge auf jeden Fall. Das ist jetzt nach diesem Wochenende, ja, überwiegend vorbei, aber natürlich kann am letzten Wochenende mit einem Turniersieg da immer was gehen. Leon Weber, hast schon gesagt, fügt sich so ein bisschen in das Bild ein, dass er auch, ja, glaube ich, war so, ich glaube, es ging bei der My Dart Coach Championship auch darum, dass er so sagt, so, ja, es liegt mir gar nicht so, der Favorit zu sein und alle schauen auf dich und alle erwarten jetzt plötzlich, dass du da alles in Grund und Boden spielst, weil du halt der beste Spieler nominell bist und irgendwie passt es
Ist
deswegen,
er ja
dass du
aber
auf
bei
der
der
European
Development
Tour,
Tour auch
bitte?
nicht unbedingt. Ist er, also gibt ja
Mhm,
durchaus,
ja.
ist ja einer von so einigen Tourcard-Holdern, die man halt irgendwie nennen kann. Und ich meine, der Prozess muss ja eigentlich sein, sich daran anzupassen, weil man irgendwann sich vielleicht auch bei der PDC etabliert und dann vielleicht irgendwann auch mal zu den Namen gehört, wo man in mehr als 50% der Fälle damit rechnet, dass sie ihre Spiele gewinnen.
Aber genau, daran merkst du halt, dass du so einen Entwicklungsprozess hast für einen Spieler wie Weber, der noch nicht lange dabei ist, dass das auch dazugehört, durch so eine Phase zu gehen. Und will jetzt hier keinen Case zweiter Florian Hempel aufmachen, sozusagen, dass der sich auf der Bühne mittlerweile so wohl fühlt, dass es jetzt auf dem Floor nicht mehr läuft. Das ist dann bei den Players Championships auch schon zumindest teilweise wieder korrigiert worden. Von daher ist ja Weber so kurz dabei. Und so viele Entwicklungsschritte noch zu gehen, dass
Ja.
ja, überhaupt kann dann da auch mal so ein Wochenende passieren. Jarrod Becker hast du eben schon rausgegriffen, also ein 12-Darter im Decider gegen Bo Greaves, den spielt auch nicht jeder, also spielt glaube ich auch noch nicht so ewig Darts und ja, begeistert dann mittlerweile auch, ist glaube ich auch in der Rangliste jetzt irgendwo in Richtung Top 40 unterwegs und da stehen dann auch Liam Mendel-Lawrence noch. Jannis Barkhausen hatten wir, Leon Weber auf 18 in der Rangliste. Das sind so die großen Namen, die da sind. Und man muss sagen, im Rennen um die Tourcards, Bo Greaves ist auf Kurs. Owen Bates könnte seine Tourkarte dann als Dritter erneuern, weil Crabtree eben im ersten Jahr seiner Zweijahreskarte ist. Auf der WM-Platzierung dann aktuell Charlie Manby und Julian van der Velde noch dabei. Und jetzt wird es sehr spannend, weil Van den Herrick war kurzzeitig nach seinem Titel auf einem WM-Spot, weil der über die Challenge Tour auch qualifiziert ist, würde der Spot von Van den Herrick dann an Mervyn King gehen. Also King zur WM, wenn Van den Herrick über die Development Tour noch in die WM-Plätze rückt. Das ist eine spannende Geschichte, wo diese Secondary Tours sich überschneiden. Die zweite spannende Geschichte ist der Grand Slam of Darts, denn da ist jetzt Cam Crabtree auf 1. Wenn Bo Greaves die Eins sein sollte am Ende der Saison, dann wird dieser Spot in der Women's Series weiterverteilt und ginge dann an Fallon Sherrock. Also das sind auch nochmal so Geschichten, wo man merkt, ja, wenn natürlich Spieler auf allen Touren unterwegs sind, kann da auch einiges passieren. Und Abschluss der Development Tour noch, es gab die Nachricht, dass auch die Top 2 der PDC Europe Next Gen Jugendrangliste sich für die Junioren-WM qualifizieren können, wenn sie denn nicht schon über die Development Tour qualifiziert sind. Also auch da gibt es noch durchaus Möglichkeiten. Juri Kovkins, Kimi Seemann sind da als Namen
Ja,
durchaus gefallen, die ja keine
Kimi hat
Development Tour-Ambitionen
gesagt,
haben.
ja, er hat gesagt, er muss mal gucken, ob er es unterkriegt. Würde er gerne machen, weiß er aber aktuell noch nicht.
War auch am Wochenende. Stimmt, bei dir unterwegs, ne?
Richtig.
Ist auch nicht unerfolgreich.
Ja.
Nehmen wir dann den Sprung ab. Development Tour, wie gesagt, schauen wir auf das letzte Wochenende dann sicherlich noch mal ein bisschen genauer, wenn dann die Junioren-WM steht und wer da so alles mit dabei ist. Dann gehen wir aber zu den Players Championships. Ihr Pro Tour Block mit den Players Championship 26 und 27. ja, wieder diverse Absagen dabei, unter anderem der topgesetzte Stephen Bunting nicht, deswegen Schindler an 1 gesetzt, Dragutin Horvat und Michael Unterbuchner sind die Nachrücker, wie es sich gebührt. Fangen wir aber mit dem ersten Champion an, bei Players Championship 26, das ist Gerwyn Price, 30. Prototitel und ein Finale, bei dem man mit den Ohren nur schlackern kann, indem er 13 180er spielt, pulverisiert damit den Rekord für ein Players Championship Spiel und ja, ein Tag, genau, ein Tag, an dem der Iceman aber auch früh ausgehen kann.
Ja, das ist korrekt. Jetzt muss ich einmal durch meine Notizen durchgehen, aber du hast recht, in der zweiten Runde übersteht er Matchstarts von James Harrell, treten 1-5. Und das gibt es später nochmal. Im Halbfinale holt er gegen Willie O'Connor 2-5 und 4-6 dann eben auch noch auf. Höchster Average von ihm an diesem Tag 108, die er da gespielt hat. Im Endspiel holt er die ersten 6 Legs, ist also 6-0 vorne gegen Kriaan van Veen. Checkt 122, 129 für jeweils einen 12-Darter. Danach kriegt er so ein bisschen Probleme auf die Doppel. Van Veen spielt selber 2x12 und löscht 164, kommt bis auf 5-6 ran, aber Price spielt es dann stark zu Ende, wird rechtzeitig wieder wach. 11 und 15 Darts, Dankeschön. Also das war schon stark, dieser Tag, auch wenn er da ein paar Mal hart arbeiten musste.
Ich weiß auch nicht, was irgendwie verrückter war in diesem Finale. Die 6-0-Führung, da hat man auch gesehen, Price wollte sich für diesen Whitewash revanchieren, den er am Wochenende von Van Veen kassiert hat. Also da lagen auch nur 2 Tage dazwischen. Dann auf einmal steht es 6-5, weil Van Veen genau wieder das macht, was er am Sonntag gemacht hat, nämlich alles im letzten Dart checken, High Finishes nehmen. Und Price dachte sich, here we go again. Fand auch spannend die Aussage, dass er eigentlich gar keinen Bock auf diesen Block hatte, dass er den hauptsächlich halt spielte, weil er nach seiner Verletzung schon andere Blöcke verpasst hat und so ein bisschen das Mantra lebt, erst gewinnen, dann Entscheidungen treffen. Also hat da, glaube ich, auch Nathan Espinel als Beispiel genommen, was passieren kann, wenn man eben erst die Sachen auslässt und am Ende plötzlich ja unter Druck gerät. Das will er eben gar nicht aufkommen lassen und sagen, komm, ich hole mir hier einen Sieg und danach kann ich dann auch mal wieder einen Block auslassen. Aber ja, eindeutig der beste Mann des Tages. Hat ja
Martin Schindler dieses Jahr auch schon mal gemacht. Mal was ausgelassen, nachdem dann vorgearbeitet wurde. Finde ich auch richtig.
Ist ja genau das jetzt. Nächstes Jahr kommt noch ein European Tour Event wohl dazu. Also
wir warten musst du immer auch noch einfach auf den Kalender.
Nee, stimmt. Es wäre, ich habe mir sagen lassen, Ende August war es. Naja, wir sind mal gespannt.
Halbfinale für Willie O'Connor.
Genau, und der will sich den World Grand Prix in seinen Kalender eintragen. Habe ich mir notiert. Wäre für Willie O'Connor ein großes Ding.
Macht er bestimmt gerne. Und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass Bradley Brooks als einziger Ungesetzter im Viertelfinale war und da auch einiges rausgehauen hat. War er nicht auch derjenige, der das Debüt von Charlie Manby zerstört hat?
Mit einem starken Spiel? Meine, nein. Ich glaube, Brooks hat auf jeden Fall 112 gegen Humphreys gespielt.
112, das habe ich nämlich auch
bei Charlie Manby hatte ich mir aber auch aufgeschrieben, dass er den höchsten Debüt-Average eines Nicht-Tourcard-Holders gespielt hat. Also als Nachrücker 100-plus-Average spielen ist, glaube ich, noch niemand gelungen. Und deswegen war er dann auch so ganz kurz in diesem Leaderboard in Dart Connect an der Spitze. Das ist dann immer diese Anomalie, mit einem Spiel bist du auf einmal der Ranglistenführende der Averages. Charlie Manby, ein Name, den wir uns auf jeden Fall auch merken dürfen. Wo du Bradley Brooks gerade sagst, ist das eine kleine Überleitung auf Nico Springer, der hier Steve Lennon und Menzo Suljovic rausnimmt. 170er Finish gegen Menzo unter anderem beim 6-1 Erfolg, dann aber eben gegen Bradley Brooks eine 5-1 Führung verspielt. Echt bitter, hat Matchstarts mehrere zum 6-4 und wird dann von Brooks mit einer 140 im Decider abgefertigt.
Es ist so ein Was wäre gewesen, wenn Tag aus deutscher Sicht, aus deutschsprachiger Sicht vielleicht auch, Martin Schindler steht im Achtelfinale, holt ein 2 zu 4 und ein 1 zu 4 auf. Letzteres gegen Dragutin Horvat. Im Bordfinale checkt auch er 170, vergibt gegen Danny Noppert dann allerdings Chancen zum 4 zu 2 und kann dann im Decider 129 in drei Aufnahmen halt auch nicht nullen. Springer hast du angesprochen. Vier Deutschsprachige hatten wir in der zweiten Runde. Michael Unterbuchner als Nachrücker mit dabei, starke 99 zum Auftakt gespielt gegen Michael Smith. 6 zu 1, wenn mich nicht alles täuscht. Auch Dragutin Horvat feiert als Nachrücker einen Auftaktsieg. Ricardo glänzt nicht unbedingt und kriegt dann noch eine unnötige Niederlage nach einer 5 zu 4 Führung gegen Viktor Tingström. Max Hopp gewinnt das deutsche Duell gegen Florian Hempel, kommt nicht an Chisnell vorbei, Menzo Suljovic auch zweite Runde, Scott Williams geschlagen. Ansonsten hatten wir einen enttäuschenden Gabriel Clemens, einen Leon Weber, der unter 80 spielt, einen Stefan Belmont, der Matchstarts gegen Cameron Menzies nicht nutzt, um einfach mal ein paar Schlaglichter zu nennen. Aber alleine diese drei Geschichten, Springer hat Matchstarts, Schindler hat Matchstarts, Belmont hat Matchstarts, war, finde ich, schon so ein okay, da wäre auch noch mal mehr gegangen aus deutschsprachiger Sicht, ganz allgemein gesprochen.
Ja, ist auch, ich überlege gerade fast, ob ich das als Überleitung schon nutze, möchte das Spiel Mervyn King gegen Colin Osborne kurz nennen. Ja, ist denn schon wieder 2011 oder was? Also ein Duell, bei dem die Zeit zurückgedreht wurde, auch Mervyn King, glaube ich, ein paar Spiele gewonnen jetzt in diesem Block. Aber du sagst es schon, bei den Deutschen, ja, wäre mehr drin gewesen, weil wir ja von der Zeit jetzt auch knapper für diese Folge sind. Gabriel Clemens, Florian Hempel, dazu Czerwinski und Gotthard bleiben im gesamten Block ohne Preisgeld, also auch im nächsten Event. Ja. Und weil du sagst, was wäre, wenn, ein Spieler, der das was wäre, wenn, zumindest ja, lange geritten hat, war Michael Unterbuchner, der bei der Players Championship 27 das Viertelfinale erreicht. Wo man auch sagen muss, das war mal eine Players Championship mit einem Gesamtbild, 8 deutsche Erstrundensiege.
Ja.
Jetzt fragt man sich natürlich, ohne jetzt unter Buchner was wegzunehmen, ist es bezeichnet, dass die beste Leistung eines Proto-Blocks von einem Nachrücker kommt, soll aber natürlich auch nicht schmälern, dass unter Buchner in bestechender Form ist, muss man einfach sagen.
Ja, vielleicht auch hier ohne Druck aufspielen konnte. Man könnte es den Gotthard machen nennen, so wie das letztes Jahr vielleicht dann auch der Fall war. Möchte aber noch hinzufügen, dass Unterbuchner ja auch am vergangenen Wochenende in Österreich war, dann nach seinem Ausscheiden 5,5 Stunden zurückgefahren ist, den einen Koffer ausgepackt, den nächsten wieder eingepackt und dann weiter nach Hildesheim, alles selber organisiert, alles selber gefahren. Also herausragend aus meiner Sicht, dreht ein 2 zu 4 Rückstand, schlägt erneut Michael Smith, gewinnt ein deutsches Duell gegen Leon Weber mit Hilfe eines 148er Finish, ich glaube beim Stand von 3 zu 3. Wessel Neimann musst du auch erstmal 6-1 wegbügeln, immer über 90, auch zweimal dann in die Nähe des dreistelligen Averages gekommen, hält gegen Price gut mit, ja, verpasst im zweiten Leg mehrere Doppel, holt da 0 zu 3 Rückstand auf, unterliegt am Ende dann aber auch mit 4 zu 6. Das war tatsächlich auch das schwächste Spiel von Price an diesem Tag, also vielleicht war da sogar noch mehr drin, aber das ist der Unterbuchner, wie wir ihn schon mal erlebt haben, der zweimal im BDOW im Halbfinale stand, der im Viertelfinale des Grand Slam stand, und zwei Deutsche im Achtelfinale, Martin Schindler, zweimal 101 gespielt, schlägt erneut Dragutin Horvat, hatte vermutlich einen Matchstart gegen James Hurrell und Dominik Grüllich, 108,65 gegen Chisnell, den völlig zerstört, gegen Scott Williams dann raus, der ein bisschen das bessere Timing hatte, drei Deutschsprachige in der dritten Runde gestanden. Dragutin Horvat gibt in den ersten beiden Spielen nur ein Leg ab und spielt einmal 101. Also auch der scheint jetzt pünktlich zu seinem Turnier zur Super League wieder richtig in Form zu kommen. Weber schlägt unter anderem Nathan Aspinall, Mensur Suljovic dreht 2:5 und 1:4 unter anderem gegen Barney durchgekommen und da liegt dann aber Danny Noppert. Und dann hatten wir noch drei Deutsche in der zweiten Runde. Ricardo Pietrzko, Max Hopp, Lukas Wenig. Wenig schlägt tatsächlich Gary Anderson, verpasst danach aber zu viele Doppel. Auch Max und Ricardo spielen in der zweiten Runde nicht gut genug. Letztlich war da möglicherweise auch noch mehr drin. Ja, ne, Florian Hempel, der nur 76 spielt. Und Kai Gotthardt, der gegen Stephen Burton dann 4:2 verspielt. Max Jawinski reicht ein 75er-Schnitt nicht. Das sind, finde ich, die Schlaglichter, die man da an dieser Stelle nochmal nennen kann. Natürlich ein besserer Tag, ein zweiter Tag, der deutlich mehr nach dem Geschmack der Deutschen, vielleicht auch der deutschsprachigen Fans gewesen ist. Bei solchen, also es gab ja dann doch, weiß gar nicht mehr, wie viele Nachrücker es letztlich gab, ist das Feld aber natürlich auch offener und eigentlich schon auch etwas, wo man sagt, okay, das müsste man doch nutzen. Immerhin am zweiten Tag ist es besser gelungen. Unterbuchner kann sehr zufrieden sein. Martin mit zwei Achtelfinals wieder solide, konstant.
Es sind die Achtelfinals ja, wieder, ne?
Ja, genau, die Achtelfinals. Auch da, finde ich, ist vielleicht ein bisschen mehr drin, wenn er da als Nummer 1 gesetzt da durch das Turnier geht. Bei einem Mensur, finde ich, zeigt die Kurve auch wieder mehr nach oben. Leon Weber nach der enttäuschenden Development-Tour mit einem wichtigen Moment. Max Hopp, zwei Spiele gewonnen, die ihm auf dem Weg zur WM, ja, die Tür, die ist, da ist nur noch vielleicht so ein kleiner Stopper davor, da braucht es nicht mehr viel, damit der weggeht, so nach dem Motto. Ja, das sind so Geschichten. Ricardo nach wie vor irgendwie nicht wirklich on point. Es hat dann halt mal zu diesem einen Sieg dann irgendwie gereicht.
Ja, ich habe
ja,
auch.
Weiß gar nicht, ob ich da noch viel mehr. Du darfst auch mal wieder was sagen.
Ja, ich habe da auch unterschiedliche Lesarten zu diesen, welche Spieler gewinnen zwei Spiele. Also bei Ricardo sehe ich dann auch vom Niveau, also schön, dass da wieder jeweils 1.000 Pfund Preisgeld reingekommen sind, aber auch keine Spiele, wo ich sage, das macht jetzt eine Menge Mut für die Zukunft.
Ja.
Und vor allem, wenn man dann an einen Willie O'Connor denkt, und wir haben den Sieger noch gar nicht erwähnt, Joe Cullen,
oh ja,
der das World Grand Prix-Rennen crasht, ja, dann ist das jetzt für Ricardo mutmaßlich gegessen, weil da sind jetzt fast 8.000 Pfund Rückstand angewachsen. Und
ja,
da hätte man zwei, ja, Achtelfinals auf der European Tour gerne mitgenommen. Anders sieht es dann halt bei Max Hopp aus, der irgendwie mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Der geht ganz, ganz selten in Runde 1 raus. Wie er das macht, keine Ahnung. Hat auch hier und da mit Sicherheit die Losung auf seiner Seite. Also muss, glaube ich, selten jetzt in Reihe gegen die Topgesetzten immer ran. Aber nutzt das auch und zeigt deswegen, dass er einen, ja, stabilen Platz auf dieser Tour hat und auch zukünftig haben könnte. Und für Leon Weber, hast du gesagt, eben sehr wichtig, der nimmt jetzt den allerletzten WM-Spot über die Pro Tour aktuell ein. Also heute sind ja noch zwei European Tour Qualifier. Das ein so ein Ding noch zu kriegen, das wäre
ja
natürlich der Wahnsinn.
Absolut.
Das
ja,
kann man sich so vielleicht vornehmen, aber da hätten wir aktuell 8 Deutsche über den normalen Qualifikationsweg bei der WM.
Ja, Super League, so wie Roby John gerade spielt, muss ich das gerade so sagen, ist natürlich dann auch realistisch, dass dann da noch einer dazu kommt. Andere Wege möchte ich jetzt da gar nicht irgendwie noch aufmachen, aber klar, wenn so ein Teilnehmerfeld erweitert wird, dann könnte das auch Auswirkungen auf deutsche Plätze haben, aber von, was war der Rekord, 5 oder 6 Deutsche? Ist dann natürlich der Sprung schon nochmal. Da weiß man ja gar nicht mehr, wie man die Zeit während der WM planen soll, wo man ja sonst auch oft schon denkt, ich möchte doch eigentlich alles gucken. Und auch für Leute, die dann vor Ort sein wollen, wird es mit Sicherheit wieder schwierige Entscheidungen zu treffen geben. Ich möchte vor Weihnachten vor Ort sein, werde aber auch nochmal beruflich beim österreichischen Dartverband gerade am Anfang dabei sein. Und wenn dann halt die Auslosung es nicht gut meint, dann passiert da was in den ersten 4 Tagen, auch aus deutscher, aus deutschsprachiger Sicht. Das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht 13 Tage, also unbezahlt mal eben Ich versuche das dann natürlich mit anderen Aufträgen ein bisschen aufzufüllen, aber das mache ich dann auch nicht.
Es wird eine krasse Zeit. Ja, stimmt, 6 waren es letztes Jahr. Und da gibt es auch vielleicht die ein oder andere Nachmittagssession, die man dann da auslassen muss. Ich nehme den Faden wieder auf von Spielern, die dann auch dieses dezimierte Topfeld genutzt haben. Also Achtelfinals, Kordekka, Robert Grundy, im Viertelfinale dann James Hurrell, Alexander Merks zum ersten
Ja.
Mal. Passt auch bei Unterbuchner. Also der hat zu Zeiten seiner Tourcard auch nie das Achtelfinale einer Players Championship erreicht. Jetzt Viertelfinale. Gilt auch für Richard Veenstra. Und ein Spieler, der es am meisten genutzt hat, war in diesem Block Gerwin Price. Bis zum Halbfinale spielt kein Gegner gegen ihn, Schnitt über 90. Und so trägt es ihn dann wieder ins Finale. Aber Joe Cullen, der macht es dann.
Ja.
Und muss man sagen, ein Joe Cullen, der nicht in bester Form ist, aber der
Nein.
noch zwei Prototitel in diesem Jahr sammelt. Das wäre aktuell sogar eine Grand Slam-Quali. Und hat Momente in diesem Turnier auch dabei gehabt. Ja, wo man auch einfach anerkennen muss, dass Joe Cullen trotz der schlechten Form solche Siege einholt.
Er hat ab dem Achtelfinale immer mindestens 98 gespielt. Keine sonderlich harte Auslosung. Dolan, Menzies, Grundy, Adam Hunt, Harrell Williams. Ja, aber musst du halt auch durchgehen. Und im Endspiel knapp 100 gespielt, 8 zu 7 sich durchgesetzt. 12 Darter zum Anfang, 2-0 geführt. Price kommt mit der Hilfe eines 11 Darters zurück, checkt 108. Cullen ist mehrfach mit zwei Legs vorne. Price spielt 11, checkt 104, dann stand es 6 zu 6. Und im Decider, ein wilder Decider, Cullen 9 Darts ohne Triple, dann kommt eine 180. Fünfter Matchstart geht dann am Ende rein. Also da darf er sich auch glücklich schätzen, den gegen Price so gewinnen zu dürfen. Aber prinzipiell natürlich Anerkennung für diesen zweiten Titel in diesem Jahr auf der Pro Tour. Ich glaube, die Leistungen sind immer noch sehr schwankend und da jetzt finde ich ist halt so ein bisschen kurios, weil ich nicht finde, dass man so einen brutalen Aufwärtstrend bei Cullen erkennt. Da sind immer noch richtige Mistspiele mit dabei.
Und den Trend erkennt er ja selbst auch. Das finde ich das Lustige. Also, er beendet, muss man auch sagen, 4 Spiele hintereinander mit einem 12-Darter. Also, zweite bis, ich weiß nicht, Achtelfinale, Viertelfinale, da hat er jedes Mal einen 12-Darter zum Abschluss gefunden. Also, die 180 in wichtigen Momenten ist auch häufig da, aber genauso sind auch irgendwie Aufnahmen wie 20 Punkte mal in wichtigen Momenten da. Und das sagt er auch selbst, also er sagt auch, dass die Dinge nicht einfach laufen und es kann halt sein, dass ich morgen, findet ihr mich an Board 15, einen 81er Average spielen und ich gehe raus. Also gibt
Ja.
auch zu, dass er faul war. Also das Selbstvertrauen spricht noch nicht aus ihm, das passt dann auch zu seiner Form,
Ist halt auch
macht
wieder
das Ganze aber
Wahnsinn,
auch
dieses Ich
ehrlich.
bin faul gewesen, wo ich denke, du bist Profi, verdammt nochmal. Da ist aber ja nicht alleine, aber das sind so Geschichten, wo mir einfach dann die Hutschnur hochgeht und ich dann denke, mein Gott, ihr habt das Privileg, unter diesen 128 zu sein, dann tut gefälligst auch was dafür.
Ja, das ist
Das
ja
kannst du
nur.
jetzt gerne im Nachhinein auf den Socials raushauen. Das ist mir völlig egal. Das ist für mich einfach eine Unart, dieses, ich war faul die letzten Monate. Jeder andere Sportler von einer Sportart würde, weiß ich nicht, was mit dir machen, weil er wahrscheinlich auch deutlich fitter ist, aber das kannst du dir woanders nicht erlauben.
Joe Cullen hat den Kilimanjaro bezwungen, also fitter. Nein,
Ja, okay. Okay,
alles
ja,
zu seiner
alles klar.
Ehrenrettung, ja.
Alles klar. Dann waren vielleicht nur die ersten 20 Sekunden dieser Schelte jetzt irgendwie schneidbar, aber es ist, also manchmal muss ich das einfach nochmal, ob zu den Lewises, zu den Smiths, zu den Cullens, zu den, weiß ich nicht, wem alles dieser Welt einfach, sie hören es eh nicht, aber ich finde das nach wie vor bodenlos.
Aber es zeigt irgendwie, dass ja, es Spieler gibt, Jan van Gerven in der Vergangenheit oder ein Taylor, die so eine, du bist nur so gut wie dein nächster Titelstrategie gefahren haben, weil die auch wirklich gesagt haben,
Ja.
das ist vorbei und jetzt muss ich wieder da sein. Und ich kann es auch nachvollziehen, wenn ein Spieler wie Joe Cullen sagt, ich habe einen Masters-Titel, ich habe ein Premier League-Finale, was ich gewinnen muss, wo ja auch irgendwo so ein bisschen so ein Kipppunkt in der Karriere entsteht, weil er diesen Moment nicht nutzen konnte. Matchstarts zum Premier League-Titel, das darf man ja alles nicht vergessen. Also das ist menschlich nachvollziehbar, aber klar, da darf man sich auch nicht beschweren, wenn man bestimmten Sachen nicht berücksichtigt wird oder die Qualifikation nicht schafft. Deswegen auch eine schöne, ehrliche Aussage, du kriegst in diesem Sport, was du verdienst. Also er scheint jetzt ein ziemlich direktes Feedback bekommen zu haben. Also es kann ja auch mal sein, dass du gut spielst und die Gegner sind trotzdem besser. Aber am Ende kriegst du im Dartsport das, was du mit deinem Einsatz verdienst. Und das ist in diesem Fall jetzt ein zweiter Titel gewesen für Joe Cullen, der damit, wie gesagt, World Grand Prix ja, fast fixiert hat. Ich will hier Peter Wright nennen, der für den World Grand Prix eigentlich noch nicht safe ist, weil er aus den Top 16 der Order of Merit noch rausrutschen kann. Also ein Chisnell, aber insbesondere Van Veen und Schindler dahinter können noch Druck machen. Van Gerven, der das erste Event des Blocks spielt, das zweite Event wieder mal auslässt, verteidigt bei den Players Championship Finals 60.000 Pfund in der Rangliste und ist aktuell ja weit zurück, 9.000 Pfund Abstand. Seine Bilanz bei Players Championships in diesem Jahr 12-12 spricht jetzt auch nicht dafür, dass er es noch reißen kann. Also ja, haben wir glaube ich aber schon die Frage gehabt, ob er das erreichen wird. Ich habe gesagt, wenn er die letzten Turniere spielt, wird das tun, aber wenn er vielleicht auch sich die Blöße jetzt gar nicht mehr geben will und sich auf die Majors fokussiert, wer weiß. Auch Humphreys ist aus den Top 64 raus, obwohl er den Block gespielt hat. Also das ist auch kein Spaziergang, wenn du als Topstar in der Losung dann mal Pech hast. Also ja, das soweit in den Races. Joe Cullen auch wieder in die Top 32 virtuell gerückt für die WM auf Kosten von Ricardo Pietrzko, der da wieder mal in diesem Platz unterwegs ist. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen was Roundup-Wochenende und dann den schnellen Ausblick auf die World Series Finals. Also wir haben einen neuen WM-Qualifier mit Tim Pusey aus Australien. Also hat er auf dieser neuen ADA-Tour sich uneinholbar vor Raymond Smith platziert. Und dazu gibt es dann ja noch dieses Feld der ANZ Premier League. Also da sind wir dann auch mal sehr gespannt drauf. In Katalonien wurde ein WDF-Bronze-Event gespielt mit Jimmy van Schie und José Justicia, erster WDF-Titel. Als Champions, Doppelbeschlag von Lerina Riedbergen dort. Man muss es hier nennen, bei der Modus Super Series, einen neuen Data vor 10 Uhr Ortszeit von Jasper Garrett, also frühester neuen Data, man weiß es nicht, ist wahrscheinlich nicht hundertprozentig nachzuvollziehen. Und du hast schon mehrfach den Verweis gemacht, Niederösterreich war Austragungsort des Lower Austrian Masters und, haltet euch fest, ein wunderschöner Name, die Death Angel Open. Vielleicht kannst du etwas zu diesem Namen sagen und auch zu den Titelträgern dieses Wochenendes.
Ja, bei diesen, es gab ja letztes Jahr schon WDF-Turniere auf österreichischem Boden und am zweiten Tag nennt man das Turnier dann immer so, wie der ausrichtende Verein heißt. Also die Death Angels sind halt ein Verein. Letztes Jahr war es das Team Extreme Open. So ist das Ganze einfach zu erklären. Silberranglistenturniere, also auch da tut sich was. Ich glaube, da strebt man in der Zukunft vielleicht auch mal ein Goldturnier in Österreich an. Bei den Herren, oder Open heißt es ja, jetzt hätte vielleicht noch ein bisschen besser besetzt sein können. Ich finde, bei den Damen war das nochmal besser. U18 auch sehr interessant gewesen. Paradart auch, wenn man sich ein bisschen auskennt, war da vieles vom Who is Who mit dabei. Es gab auch einen eigenen Ü55-Bewerb, zweimal gewonnen durch Dietmar Burger, der gesagt hat, ich komme zurück, ich greife nochmal an. 138er Finish, das schöner war als das, was Keith Deller 1903, ihr wisst ja, was da manchmal in Social Media,
ich hab's vergessen, Cam Crabtree hat ja auch 138 zum Development Tour Titel gecheckt und auch auf Twitter direkt das genutzt hat und gesagt hatte, war das beste 138 aller Zeiten. Und Keith Deller ist wieder drauf steil gegangen. Es ist
ja
so genial.
Ja, es ist einfach großartig.
Es ist 42 Jahre her und er ärgert sich immer noch, wenn die Leute nicht anerkennen. Jeder weiß, es ist das beste 138er aller Zeiten.
Ja.
Klammer auf, dahinter kommt Humphreys beim World Grand Prix, vielleicht erster Major-Titel. So. Aber
ich habe es im Kommentar auch gesagt. Ich habe gesagt, es ist das beste 108er, weil ich einfach wusste. Und dann habe ich es auf X auch nochmal. Und dann äußert er sich tatsächlich wieder. Mein Gott, ich weiß auch gar nicht mehr weiter. Aber ja. Zurück zum Wochenende in Niederösterreich. Wir hatten ein paar Doppelsiege mit dabei von U18. Da waren die Ungarn, finde ich, Wieder das Maß aller Dinge zeigt auch, was dort für eine gute Nachwuchsarbeit gemacht wird. Hanamata Rabaköse hat sich durchgesetzt. Joel Jaibok war bei den Jungs U18 erfolgreich. U23 haben wir Kimi Seemann mehrfach triumphieren sehen. Echt auch ein sympathischer Zeitgenosse, der ganz viele Turniere abfährt. Dietmar Burger doppelt bei der Ü55 erfolgreich gewesen. Bei den Damen gewinnt am einen Tag Aline de Graaf und am anderen Tag Jitka Szysarowa, die schon am Samstag hätte ins Finale einziehen können, wenn denn die Doppel gesessen hätten, schließt am Sonntag auch mit einem schönen 89er-Finish zum 15-Darter das Ganze ab. Also ich finde, man kann sie auch echt nochmal im Auge behalten, die Tschechin. Und bei den Open-Bewerben haben wir am Samstag einen Sieg von François Cheyrien gehabt. Und am Sonntag setzt sich Markus Meier aus Deutschland durch. 51 Jahre, am Samstag auch schon im Finale gegen François Cheyrien gestanden. Gab ein sehr interessantes Viertelfinale zwischen dem Belgier und Michael Unterbuchner, wo bei 2 zu 2 Cheyrien auf Doppel wirft und dann im Hintergrund ein Handy klingelt, und Unterbuchner dann absichtlich seine 26 Punkte überwirft und Cheyrien nochmal die Möglichkeit gibt, was ja Gary Anderson lustigerweise 2, 3 Tage später auch nochmal auf der Pro Tour gemacht hat, weil da irgendwie Zwischenrufe da waren. Trotzdem spielt Cheyrien im Decider ein 15-Darter. Unterbuchner warf da mit Unterbrechung seiner überworfenen 26 480er nacheinander an dieser Stelle. Hat es aber halt nicht ganz zubekommen. Am Tag danach geht er dann gegen den späteren Sieger Markus Meier mit 0 zu 4 raus. Da war dann der Tank bei Unterbuchner einfach leer. Und eine Geschichte, die man dann definitiv auch noch erzählen muss, ist die des Finalisten am Sonntag letztlich. Das war jemand aus Österreich, Roland Lachinger, ein Oberösterreicher, der seit 5 Jahren Dart spielt, den niemand kannte, wo auch alle im Verband gesagt haben, wer ist das und so weiter. Und der jetzt definitiv auch beim Bundestrainer auf dem Zettel ist, wo man dann auch denkt, ja krass, was da dann vielleicht noch gehen kann in nächster Zeit, der im Viertelfinale Christian Gödel geschlagen hat, den auch ein Österreicher, wo man sagt, wenn der mal mehr spielen würde, dann. Und dann gab es dieses heftige Halbfinale gegen Jiří Brejcha, auch einen Spieler, der doch am Freitag noch European Tour gespielt hat, wenn mich nicht alles täuscht. War das so? Ja, und dann auch nachgekommen ist.
Nee,
Habe
ich
ich
glaube, der
den
ist im
Namen zumindest?
Qualifier raus. Bin mir gerade aber nicht sicher,
Wurscht.
weil ich gerade Manak und Unger neben Sedlacek hatte, aber Brecher
Alles
nicht.
gut. Der war 3-0
Aber
vorne
hast
in
recht, Brecher
diesem.
hat gegen Espinel 0-6 verloren, stimmt.
Ja, ist dann also auch nochmal gekommen. War 3-0 vorne in diesem Halbfinale gegen Roland Lachinger. Hat dann den ein oder anderen Matchstart nicht genutzt. Lachinger kommt aber auch stark zurück, checkt 99 unter großem Druck. Dann im finalen Leg 102 Rest für Brecher, trifft die Single 1, trifft die Triple 17, nimmt sich 40 Sekunden Zeit, verpasst Bull. Lachinger macht zu und sagt im Nachhinein: Ich habe gar nicht realisiert, dass der überhaupt einen auf Bull hatte. Ich war so in meinem Ding drin, so nach dem Motto. Benjamin Pratnehmer war am Sonntag mit dabei, hat, finde ich, richtig stark in einigen Momenten gespielt. 95 gespielt, 98 hat Roby John Rodriguez 4-0 vernichtet, um den ich mir durchaus Sorgen mache. Da war nach einem okayen ersten Leg kam da gar nichts mehr. Auch ein Hannes Schnier, der es schafft, mit 67er Average gegen Marco Jung wird mit 65 am Sonntag auszuscheiden und jetzt dann bald für Österreich den World Cup spielt, wo ich mir denke, okay, vielleicht war das hoffentlich der richtige Warnschuss zur richtigen Zeit. Ja, ein intensives Wochenende mit vielen Kontakten zu ganz unterschiedlichen Leuten. Möchte, wie gesagt, nochmal den Caller Roman Löffel erwähnen, der, finde ich, einen tollen Job gemacht hat und dann sowohl als Caller als auch als Co-Kommentator unterstützt hat. Und auch wenn ich irgendwas brauchte, wenn ich gesagt habe, hey, wir haben gerade mal Mittagspause, wollen wir einmal zusammen rausgehen und was essen, auch immer der Erste war, der da vorangegangen ist, in Anführungsstrichen. Und anscheinend wohl auch in Zukunft öfter bei Turnieren in Österreich dann mit dabei sein wird. Also da, das freut mich persönlich ebenfalls.
Ja, auch ja, überhaupt sehr schön, dass man solche Events dann auch in so einem Stream verfolgen kann. Hab ja nur an ein, zwei kleineren Stellen mal reingeschaut, aber
Markus
ja,
Meier
schön, dass sich
auf
da was
Neil
bewegt.
Duff verprügelt. Das möchte ich auch nochmal. Neil Duff war ja auch da, wohnt inzwischen in der Schweiz, hat aber an beiden Tagen, glaube ich, Achtel, Viertelfinale war so das höchste der Gefühle. Hätte sich das wahrscheinlich auch einfacher vorgestellt.
Tja. Aber das sind so die Roundups zur WDF-Tour. Da müssen wir auch mal schauen Richtung WM, wie sich da dann das Feld irgendwann zusammensetzt. Sprengt heute auf jeden Fall den Rahmen, denn wir haben jetzt schon European Tour, wir haben Players Championships verpackt, alles vom Wochenende, was noch zusätzlich war, heute schon rausgelassen, die European Tour Qualifier für Basel und Hildesheim, also die letzten Chancen für die Tourcard-Holder, sich da zu qualifizieren. Deswegen ist dieser Block in Hildesheim noch nicht vorbei. Und dann geht es ja auch schon morgen wieder los. Deswegen nehmen wir die Folge auch jetzt schon auf mit den World Series Finals. Also Schlag auf Schlag geht es wieder mal. Wir sind in Amsterdam. Wir haben ein Preisgeld von 400.000 Pfund, von denen 80.000 an den Siegern geht. Und zum zweiten Mal sind es 32 Spieler, früher ja so ein Modus mit 24 Spielern und die Top 8 der World Series gesetzt. Das ist immer noch so, dass die gesetzt sind, aber jetzt eben eine volle 32 Spieler erste Runde. Titelverteidiger Luke Littler ist an 2 gesetzt, trifft in seinem Auftaktduell auf Simon Whitlock. Ja, ich glaube, den Selektionsprozess müssen wir jetzt nicht mehr ganz neu aufmachen.
Na.
Es ist kein Ranking-Turnier. Ja, wenn Simon Whitlock hier ein Finale erreichen würde, bla bla. Ne? Also kann man sich, denke ich, vorstellen, warum die PDC hier einen Whitlock, einen Pucher, einen Jason Brandon für ihre Turnierteilnahmen in Down Under mit nominiert. Wir haben einen Deutschen dabei, Gabriel Clemens hat sich wiederholt zum World Series Finals Qualifier gemacht und trifft jetzt auf Mike De Decker, der an 8 gesetzt ist. Und ja, vielleicht kurz eingeschätzt, welche Chancen da für Clemens in diesem Turnier sind und ja, wo du vielleicht
Ja.
sonst im Draw noch Chancen siehst.
Ja, also Clemens sollte das so angehen wie den Qualifier, weil da gibt es ja einen deutlichen Unterschied zu dem, was er sonst auf dem Floor so spielt und dann diesen Qualifier vielleicht auch ohne großen Druck gespielt. Es ist eine Chance für ihn. Es ist aber auch etwas, wo dann irgendwie nicht irgendwie Preisgeld für die Rangliste zu verteidigen ist, wo er einfach mal ein bisschen locker lassen kann und gucken kann, was geht. Der Dicker mit Sicherheit. Ein unangenehmer Gegner. Es hätte aber, glaube ich, auch schwierigere Auslosungen nochmal on top irgendwie gegeben, aber auch nochmal schwächere. Ich glaube, man hätte ihn auch gerne mal gegönnt, irgendwie gegen einen Qualifier außerhalb Europas spielen zu dürfen. Ja, er ist auf keinen Fall gegen den Decker Favorit. Hoffe aber einfach, dass er nicht ganz so verkrampft letztlich spielt. Ansonsten, tja, Bunting Noppert finde ich schon ein knallhartes Spiel zum Auftakt für die Nummer 1 der Setzliste, genauso wie Luke Humphreys Auslosung. Der spielt erst gegen Wade, wenn er das gewinnt, gegen Dutz oder Vatimena und dann im Viertelfinale gegen Cross, Naiman oder Van Gerven. Naiman Van Gerven überhaupt auch ein tolles Auftaktspiel, wo ich mal sehr gespannt bin, welchen Van Gerven wir zu sehen bekommen. Littler in der unteren Hälfte gegen Whitlock sehr angenehm aus meiner Sicht. Dann kann ihm aber Johnny Clayton schon das Leben schwer machen. Aspinall oder Chizzy, wahrscheinlich eher Chizzy im Viertelfinale. Ich glaube aber, dass dass Littler die leichtere Auslosung hat im Vergleich auch zu Humphreys. Er ist allerdings mit Price in einer Hälfte. Das könnte es im Halbfinale geben. Ja, was haben wir noch? Josh Rock, finde ich, ist auch definitiv wieder jemand, der da oben in der oberen Hälfte gegen Ratajski eine gute Auslosung letztlich hat. Bunting gegen Rock könnte in der zweiten Runde auch richtig gut schmecken. Für mich ist, glaube ich, weil ich denke einfach nicht, dass Humphreys drei Spiele bei dieser harten Auslosung, da wird wieder ein kleiner Ausreißer nach unten drin sein und dann geht das, glaube ich, nicht weiter als Viertelfinale oder dann vielleicht Halbfinale, weiß ich nicht. Aber genauso wie ich nicht glaube, dass Michael van Gerven drei stabile Spiele nacheinander abreißt, das ist für mich in dieser Hälfte dann die Chance für Josh Rock. In dem unteren Bereich würde ich mich sehr auf ein Halbfinale zwischen Price und Littler freuen. Finale Rock-Littler wäre eigentlich das, was man hier am ehesten vielleicht erwartet.
Ja, denke ich. kann man sich gut anschließen. Chris Doby, finde ich, hat eine Chance, der gegen Luke Woodhouse in der ersten Runde spielt, danach gegen Cameron Menzies und Peter Wright. Das ist ja dann wirklich ein Duell zweier Schotten, bei denen man wirklich gar nicht weiß, was zwischen 75 und 105 passiert. Also das ja, muss man einfach so sagen, das ist alles möglich. Raymond van Barneveld hat vor heimischem Publikum eine Riesenchance, gegen Cord Dekker zumindest mal ein Spiel, TV-Kameras und so weiter zu gewinnen. Etwas, was ja auch zur Rarität geworden ist. Also ich will jetzt aber auch nicht den Teufel an die Wand malen, dass das so ein Spiel ist, was mir, wenn ich an Cord Dekker denke, auch Vibes von, ich komme gerade nicht auf den Namen des Amerikaners bei der WM.
Darren Young.
Darren Young, genau. Dass mir solche Vibes geben könnte, auch wenn jetzt der Anlass ein völlig anderer ist. Aber wollte auf jeden Fall darauf hinaus. Ich glaube, da ist Gervin Price schon mit seiner Ranglistenposition 3
ja
durchaus gut bedient. Und ja, bei Gabriel Clemens dann mal gucken, wohin die Reise geht. Das war wirklich jetzt ein kurzer Überflug. Man muss auch sagen, die ersten beiden Runden Best of 11 Legs, also das ist dann auch der Stolperstein für die topgesetzten Spieler. Also Bunting gegen Rock, nur First to Six. Das ist knackig, bevor dann wirklich der Finaltag mit den langen Distanzen alles bereithält. Ihr kennt das ja von den Turnieren bei ITB, Best of 19 und Viertelfinale, Best of 21. Zum Abschluss, wie gesagt, es ist nicht die ganz große Nummer, aber es ist der Auftakt in den Major-Herbst. Die European Tour, die folgt dann noch am Wochenende danach, bevor es dann mit dem World Grand Prix so richtig losgeht. Aber der erste TV-Titel des späten Jahres wird hier vergeben. Wir sind sehr gespannt. Luke Littler will seinen Titel verteidigen, aber gucken wir mal, wer da etwas dagegen hat. Das ist es dann auch, glaube ich, für die Folge. Ja. War eine lange, lange Nummer, aber wie gesagt, anders konnten wir es personell nicht. Und ja, so gibt es dann eben European Tour Pro Tour und World Series Finals Vorschau in einem großen Paket. Also könnt das gerne hier oder hoffentlich die Chance genutzt, das selektiv zu hören und sich dann mit dem letzten Block auch auf die World Series Finals einzustimmen. Morgen am Freitag geht es los und dann gucken wir am Montag wieder drauf. Das ist dann die nächste Folge von Shortleg, die Analyse der World Series Finals. Nehmen weiter die Taktung mit den European Tours auf, bevor dann eben Richtung World Grand Prix wieder eine große Live-Vorschau ansteht. Das, glaube ich, ist zu sagen. Und wenn Kevin nichts einzuwenden hat, dann ist Zeit für den Deckel.
Ich sag mal, da fällt mir nichts mehr ein.
Dann soll es das gewesen sein. Wir bedanken uns fürs Durchhalten und Zuhören. Trotzdem eine Zeit, die sehr viel Spaß gemacht hat, wieder sowohl die Aufnahme hier als auch, glaube ich, das, was wir am Wochenende, was du da in Österreich erlebt hast. Und so machen die Darts doch Spaß. Ich danke dir, Kevin, und wünsche allen ein schönes Wochenende mit den World Series Finals. Wir hören und sehen uns und wünsche deswegen Good Darts. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Tschüss.